Hallo Matthias, da sind wir wieder.
Hallo Markus, draußen scheint die Sonne und wir sind innen drin, um Podcast aufzuzeichnen.
Die Sonne scheint ja tatsächlich momentan dauerhaft, ne?
Ja, das freut alle Leute, die Solaranlagen auf dem Dach haben.
Das ist so, ja. Vor allen Dingen, wenn man dann damit auch noch sein E-Auto aufladen kann, dann ist das doch eine Freude.
Ja, ich habe da eine wahre Wissenschaft. Denn bei mir gibt es noch keinen Überschussladen, ich muss das von Hand steuern, aber irgendwas muss mehr machen.
Genau, und das mache ich auch von Hand. Ich habe auch noch keinen Überschussladen. Ich bin immer wieder, meine Wallbox könnte das. Und ich habe einen Freund, der ist halt Elektrotechniker, der würde mir das auch so ohne weiteres installieren. Vielleicht werde ich das irgendwann nochmal machen, ob mein Wechselrichter das auch in der Form kann, aber das scheint alles über die Wallbox dann einfach zu steuern zu sein. Aber ich habe das im letzten Jahr schon ausprobiert und das funktioniert eigentlich relativ gut. Man hat ja ein Gefühl dafür, wenn man aus dem Fenster und auf die Uhr guckt, dann weiß man anhand des Sonnenstandes, anhand der Bewölkung, was seine PV-Anlage rauswirft. Und dann weiß man auch, was man am Auto tatsächlich braucht und wann man denn den Stecker einsteckt.
Ja, genau. Das heißt, man muss seinen Prozess kennen, damit man hier klar regeln und steuern kann?
Genau so ist das.
Ja, das ist jetzt was ganz was Neues.
Genau, das ist in vielen Lackier- und Beschichtungsbetrieben vielleicht noch nicht so ganz angekommen. Einige oder die meisten wissen es, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Ne? Was hast du denn die letzten 14 Tage so getrieben?
Ja, ich wurde hinzugezogen, um die Ursachen zu finden, warum Haftungsschwierigkeiten auf Sensimir verzinktem Blech gegeben hat.
Okay. Mhm.
Und da war die Ursache nicht ganz so klar zu erkennen. Manche Teile sind gut, manche Teile sind nicht so gut. Kann man das mit einer Charge klar machen? Liegt es am Einbrennverhalten, das ist ein Zweischichtverfahren, ist die Grundierung überbrannt? Das sind alles solche Vermutungen, die im Raum liegt. Jetzt hat man geprüft, wie sieht es mit der Vorbehandlung aus? Hat die Vorbehandlung den Zink zu stark angegriffen? Gab es da eventuell Verseifungen oder irgendwelche mineralische Abscheidungen? Das heißt, hier ist die Ursachensuche gar nicht so einfach. Es geht aber um viele Quadratmeter. Insofern lohnt es sich hier wirklich tief einzusteigen. Und da habe ich jetzt hier nach den Erstversuchen, das war dann auch interessant, um das dann sicher zu gehen, haben dann die Parteien viel zu harte Prüfmethoden eingesetzt. Das heißt, da wurde der Gitterschnitt praktisch mit der Säge durchgeführt. Hm. Und ich gesagt, man kann es natürlich auch kaputt prüfen, das geht auch.
Ja.
Und da sind wir jetzt gerade dabei, das nochmal zu festigen. Und letztendlich geht es um eine Freigabeprüfung zu entwickeln, damit ich also so eine größere Charge hier prüfen kann. Wo sind die schlechten Teile und wo sind die guten Teile? Das wird dir vielleicht auch so gehen. Ich habe da auch nicht immer die Lösung in meinem Aktenschrank hinter mir stehen, sondern das entwickelt sich natürlich auch aus dem Erfahrungsschatz, den ich habe. Und ich weiß natürlich auch, wen ich fragen kann und habe hier ein befreundetes Prüflabor jetzt eingebunden, damit man einfach hier auch wieder zurückgeht auf die normkonforme Prüfungen.
Ja.
Und dann kann ich aussagen, gemeinsam mit dem Techniker oder mit dem Ingenieur treffen und sagen, okay, nach dem Kenntnisstand, den ich habe, ist das gut. Ja, was war bei dir?
Ja, ich habe mal ein ganz anderes Thema heute mitgebracht. Ich war ja vor einigen Wochen wieder als Dozent im Einsatz für die Qualifizierungsmaßnahme, die wir für die Beschäftigtenqualifizierung von Verfahrensmechanikern für Beschichtungstechnik machen. Und wie das oft dann der Fall ist, was man dann auch immer mal wieder verdrängt, ist, dass auch solche Prozesse eines Bildungsträgers mit dem entsprechenden Unterricht zertifiziert und auditiert werden. Und ich bin tatsächlich im Unterricht auditiert worden. Wir hatten also Besuch von einer zentralen Stelle, die halt eben den Bildungsträger überprüft, die Prozesse überprüft, dann aber auch Feedback einholt von den Kunden, die ihre Teilnehmer und Teilnehmerinnen in solche Veranstaltungen schicken, die dann aber auch den Dozenten mal auf die Finger schauen, wie denn der Unterricht läuft. Und das war eine ganz spannende Geschichte und ich habe mich tatsächlich zurückerinnert gefühlt an die Zeiten in der Schule, wenn dann hinten in der Ecke die Prüfer standen und vorne stand der Referendar, der dann irgendeine Arbeitsprobe, eine Unterrichtsprobe abliefern musste. Und das hatte ich tatsächlich dann jetzt in dieser Schulung. Und jetzt muss ich dazu sagen, das macht schon echt Spaß, dass man dann auch wirklich mal Feedback bekommt von einem erfahrenen externen Pädagogen, der das professionell in seiner Laufbahn gemacht hat. Also der Auditor, der da war, hat jahrzehntelang als Berufsschullehrer gearbeitet, also jemand, der dann schon weiß, wie Qualifizierungsmaßnahmen funktionieren. Und ja, war eine spannende Erfahrung, hat Spaß gemacht, ist auch, glaube ich, erfolgreich beendet worden, dieser Tag. Und ja, so war ich dann letztendlich als Referendar in der Dozentenrolle im Einsatz und habe ein Audit erlebt. Und das Thema, was ich dann im Unterricht dran hatte, war das Thema elektrostatische Pulverbeschichtung. Und wir haben tatsächlich in dieser Prüfungssituation über die Vorteile der elektrostatischen Pulverbeschichtung gesprochen, die Möglichkeit, Pulver zurückzugewinnen, wenn man denn in der Anlage einen Farbwechsel professionell durchführt, damit man dann halt die Vorteile der Rückgewinnungsmöglichkeit, Pulverbeschichtung im Vergleich zur Nasslackierung, auch tatsächlich einfahren kann. Ja, und dann sind wir mitten in unserem Thema.
Ich wollte schon fragen, über was reden wir denn heute? Und du sagst das so perfekt, ja. Wirklich toll. Das heißt, heute geht es um Farbwechsel. Was heißt ein Farbwechsel? Ich tue meine Pistole putzen mit Verdünnung und tue sie einmal durchblasen gegen den Filter. Und kann dann die nächste Farbe reinleeren. Ist das mit Farbwechsel gemeint?
Ich glaube, wir müssen erstmal eingruppieren. Wir reden heute tatsächlich über Farbwechsel beim Pulverbeschichten. Also wir reden nicht über irgendwelche Spülprozesse in Nasslackieranlagen, irgendwelche Fließbecher, wo ich ein Kilo flüssigen Lack drin habe, sondern wir reden tatsächlich über die Pulverbeschichtung, wo wir dann die Lösemittel mal außen vor lassen.
Dann wäre das geklärt.
So, und dann diskutieren wir aber auch darüber, dass es viele Unternehmen gibt, die diesen riesigen Vorteil, den die Pulverbeschichtung mitbringt, nicht nutzen. Die wechseln zwar die Farbe, aber ohne anschließend oder auch im Vorfeld mit einer Rückgewinnung zu fahren. Weil sie entweder die technische Ausstattung nicht haben, die Kabine das nicht hergibt, also kein Rückgewinnungssystem an der Kabine ist, oder aber, weil sie als Lohnbeschichter mit geringen Losgrößen und vielen verschiedenen Farben arbeiten müssen.
Dann wird nur oft gesagt, die Bauteilgeometrie ist zu komplex, dass sie sich nicht eignet für einen Automatikbeschichtungsbetrieb. Ja, und da sind wir mitten in der drin. Wann lohnt sich denn ein Farbwechsel? Habe ich überhaupt meine Daten schon mal parat? Wir haben im Vorgespräch ketzerisch gesagt, dass ein Zyklon einen Wirkungsgrad hat von 95%. Das heißt, wenn ich 10 Kilo Farbe rein gäbe, dann kommen 9,5 Kilo zurück. Und da ist die Frage, habt ihr das schon mal gemessen? Und die wenigsten haben das gemacht. Und die würden dann überrascht feststellen, dass vielleicht nur 8 Kilo zurückkommen. Und das heißt, da wurden schon mal 2 Kilo verschenkt, mit denen man eigentlich gerechnet hat, weil am Stammtisch sagt man, ich habe 100% Rückgewinnung. Und da fehlen schon mal die ersten 20%.
Ja.
Und wo geht noch Farbe verloren?
Ja, die geht schon alleine dadurch verloren, dass ich eine Entmischung habe. Das heißt also, ich eine Aufkonzentration des Feinkornanteiles habe, weil jetzt rein physikalisch sich halt die dicken Pulverkörnchen besser aufladen als die dünnen, also die auch besser abgeschieden werden. Dann wird natürlich beim Durchlaufen des Rückgewinnungskreislaufes das Pulver auch mechanisch belastet. Und so entsteht halt ein Feinkornanteil, der dann halt auch vielleicht durch ein Filtersystem oder durch den Zyklon ausgetragen wird. Und wenn man sich dann die Werbeversprechen anschaut, dass eine Pulverbeschichtung mit einem Wirkungsgrad von 98% fährt oder die Aussage, was der Zyklon tatsächlich durchbringt und welche Effizienz man dort erreichen kann. Und dann kommt man ganz schnell an die Stelle, dass man feststellt, das ist ja alles nicht so ganz einfach, ne? Weil der Auftragswirkungsgrad, das Aufladeverhalten spielt eine Rolle, der Pulverlack spielt eine Rolle, welches Aufladeverhalten hat das Lacksystem. Und schon kommt man in ein Thema, in dem man feststellt, das ist schon komplex, da muss man viele Zusammenhänge verstehen.
Der eine oder andere will noch Metallic-Lacke verarbeiten und rückgewinnen, weiß aber dann auch seinen Erstauftragswirkungsgrad nicht.
Ja.
Und dann gibt es eben auch die Entmischung, die dann zu Farbveränderungen führt.
Ja.
Das heißt, er fängt hellsilber an und hört am Ende des Tages fast schwarz auf. Und auch wird dann oft gesagt, dass das Pulver drin liegt wie ein toter Hund. Das heißt, er hat die aktiven Ladungspartikel aufs Teil gebracht und zum Schluss bleibt praktisch nur Füllstoff in Anführungszeichen und er sich gar nicht mehr aufladen lässt. Und daran sieht man dann auch die Qualität von einem ordentlichen Pulver, das eben auch und einem ordentlichen Prozess, das dann eben wirklich zusammenspielt.
Ja.
Und jetzt haben wir ja ganz viele Sachen gemacht. Über welches Thema wollen wir denn da tiefer einsteigen? Wann lohnt sich denn ein Farbwechsel?
Also die Antwort, die man dazu geben kann, ist, denke ich mal, relativ einfach. Wird dem einen oder anderen Zuhörenden nicht gefallen. Da muss man sich schon individuell mit auseinandersetzen, indem man halt, genau wie du sagst, ein paar Kennzahlen für seinen eigenen Betrieb einfach mal ermittelt. Und dann spielt natürlich der Preis des Pulverlackes eine Rolle mit, die Qualität des Pulverlackes. Dann natürlich die Auftragslosgröße. Wenn ich dann eine Transporteinheit in einem Farbton beschichte, dann ist das sicherlich keine gute Idee, dann jedes Mal einen entsprechenden Farbwechsel zu betreiben. Dann ist natürlich mein anlagentechnisches Equipment, was eine Rolle spielt. Also sind das sehr individuelle Fragestellungen, die man dann aber auch nur individuell auf den einzelnen Betrieb beantworten kann.
Was haben wir gestaunt, als ein Schweizer Lohnbeschichter plötzlich eine Kabine entwickelt hat und da ging vorne die Seitenwand auf und dann ist da ein Reinigungsgestell durchgefahren mit nassen Schwämmen und hat die ganze Kabine von innen gereinigt, innerhalb von Minuten.
Ja.
Und er hat gesagt, das ist eine echte Schnellfarbwechselkabine.
Ja.
Und das hat man, glaube ich, nur zu D-Mark-Zeiten bezahlt.
Ja.
Und er war dann auf der Hannover Messe, das war dann wirklich ein Meilenstein der Beschichtungstechnik. Ja. Dass er sich nicht durchgesetzt hat, sieht man, dass die neuen Schnellfarbwechselkabinen eben halt deutlich mehr bessere Leistungen haben. Die Kabinen sind kompakter, die Materialien haben sich geändert. Es bleibt viel, viel weniger Pulver an den Wänden im System hängen. Das heißt, hier haben wir extreme Fortschritte und so eine Hochleistungskabine muss ich auch richtig behandeln. Da sind die Kratzer, wenn da einer rumschraubt mit dem falschen Werkzeug, eben einfach tödlich.
Ja. Und dann ist es tatsächlich so, solche Investitionen in solche Hochleistungskabinen, die rechnen sich aber nur dann, wenn man tatsächlich die Farbwechsel dann auch durchführt. Das heißt also im Vorfeld seine Logistik entsprechend anpasst, dass halt eben Batches gebildet werden und gleiche Farben zusammengefasst werden, dass man dann halt ein paar Transporteinheiten vielleicht mit dem gleichen Farbton häufiger hat, weil nicht jeder Lohnbeschichter hat den Vorteil, den vielleicht Inhouse-Beschichter haben, die alles in Grau pulvern, ohne irgendwelche Effektpigmente, die dann halt wirklich von morgens bis abends 8 Stunden, 16 Stunden, 24 Stunden ein und denselben Farbton beschichten und dann tatsächlich die Rückgewinnung nutzen können. Für die lohnt sich das Rückgewinnungssystem. Und wenn die dann einen Farbwechsel machen, jetzt gibt's die Welt dazwischen, dann muss man tatsächlich mal gucken, welche Zeit brauche ich für den Farbwechsel, welche Menge an Pulver kann ich tatsächlich dann nutzbar wiederverwerten. Und dann lässt sich ausrechnen, ab wie viel Stück Transporteinheit, ab wie viel Auftragslosgröße macht ein Farbwechsel Sinn.
dann kommt ja auch dazu, dass ich einen ganz anderen Ausstoß habe. Und manche haben auch eine viel bessere Qualität, wenn sie automatisch beschichten. Das heißt, die Schichtdickenverteilung ist viel, viel besser. Und dann lohnt sich allein aufgrund dessen der Farbwechsel, dass sie mit der Automatik beschichten und eben nicht mit der Handbeschichtung arbeiten.
Für mich ist immer ein Thema wichtig, was ich dann auch den Betrieben erzähle. Macht euch ehrlich, macht euch nicht selber ein X für ein U vor, sondern messt tatsächlich reale Zeiten unter realen Bedingungen und macht das ganze Thema vergleichbar. Vergleicht nicht einen Farbwechsel von hellgrau zu dunkelgrau mit einem Farbwechsel von schwarz auf weiß. Was für Zeiten hast du schon erlebt? Wie schnell kann ein Farbwechsel gehen?
Wenn man das clever macht, und das machen ganz viele Beschichter, dann kann das wirklich in 15 Minuten passieren. Und dann kommt es darauf an, wie ist die gesamte Anlage. Früher war das modern, dass man die Kabinen rein und rausgefahren hat aus dem Strang. Mittlerweile macht man das mit Umleitungen, dass man eben einfach die Produktion weiterlaufen lässt, dass man eben dazu gehört, aber wieder Planung. Das heißt, dann habe ich eben nur die Manpower gebunden und nicht den Anlagenstillstand, den ich berechnen muss. Und schon explodieren die Kosten. Ja. Und deswegen ist es wichtig, hier vorher drüber nachzudenken, in der Anlagenplanung, wie gestalte ich es, wie sind meine Losgrößen eigentlich gedacht.
Genau. Was hältst du von so Werbeaussagen? Farbwechselzeit 2 Minuten. Wir haben jetzt die neueste und die modernste Kabine im Einsatz. Ist das realistisch?
Die 2 Minuten gehen nur beim Handgerät und auch da nicht, wenn man ehrlich ist. Denn ich kenne nicht viele Beschichtungsbetriebe, die wirklich ein Lagersystem direkt an einem Farbzentrum haben. Das heißt, ein automatisiertes Lager fürs Pulver, wo auf Knopfdruck der richtige Karton rauskommt.
Ja.
Wenn man echt ehrlich ist, dann geht der Beschichter erstmal suchen, wo der Karton jetzt heute wieder steht, weil der Kollege ins falsche Regalfach eingeräumt hat.
Ja.
Und dann sind 2 Minuten schon Geschichte. Und in 2 Minuten kann ich vielleicht einen extrem einfachen Farbwechsel machen, wo ich also nur die Farbpulversorte wechsle, aber nicht den Farbton. Aber das ist, muss man sehen, 2 Minuten reichen nicht für eine Zigarette und nicht für einen Kaffee zu trinken. Und da sollen die jetzt in ihrer großen Anlage, die einen Stundensatz hat von 1.000 oder 1.500 Euro, plötzlich einen Farbwechsel machen, der auch funktioniert.
Ja.
Und das kann eben nicht sein, so wie mein Auto mit 1,6 Liter fährt oder 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer,
ja,
muss ich eben diese Angaben hinterfragen.
Genau. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, also mein erster Kontakt zu automatischen Pulveranlagen und Farbwechselzeiten. Wir haben in den 90er Jahren, 1993, die erste Farbwechselzeit, die dann richtig schnell ging, war da 2,5 Stunden für eine 8 Meter lange Automatikkabine mit 10 Pistolen. Und das Rückgewinnungssystem war zu der Zeit noch eine Filterbandanlage, also die alte Teppichkabine. Und wenn man dann tatsächlich mal Farbwechselzeiten gestoppt hat von schwarz auf weiß, dann waren da 2 Mitarbeiter locker mal 2,5 Stunden mit beschäftigt, wenn die dann noch so ein bisschen das Umfeld gemacht haben. Dann hat man die ersten 5 oder 10 Traversen durch die Kabine fahren lassen, noch mit auf Verlust, bevor man die Rückgewinnung dann scharf geschaltet hat. Und das waren früher so realistische Zeiten. Das ist natürlich Gott sei Dank lange vorbei. Und ich habe kürzlich einen Farbwechsel gesehen, also auch einen Extremfarbwechsel. Der hat tatsächlich eingespielt. Der Mitarbeiter hat richtig Gas gegeben. Der hat also tatsächlich innerhalb von 10 Minuten einen Farbwechsel hinbekommen, dass er tatsächlich dann auch wieder mit Rückgewinnung fahren konnte. Moderne Kabine, die dann auch nur 1 oder 2 Laufwagen, Transportwagen brauchte, bevor man dann die Rückgewinnung tatsächlich und den Kreislauf einschalten konnte. Also da geht heute schon so einiges. Aber ich erlebe das auch, dass da doch viele Leute sich selbst was in die Tasche lügen, sich selber was vormachen und das Thema Farbwechsel als so Pauschalbegriff in dem Raum steht.
Ich frage dann immer nur, ja, wie viel Altpulver habt ihr denn?
Hm?
Ja, was soll die Frage? Ja. Ja, und warum ist das so viel in Relation zu eurem Einkaufsvolumen?
Hm?
Das heißt, wenn du 10 Tonnen einkaufst und 5 Tonnen zur Entsorgung bringst, wie gut ist denn deine Rückgewinnungsquote?
Hm?
Was stimmt denn da nicht im Prozess?
Hm? Ja.
Und vielleicht hilft diese Frage.
Genau. Und das ist der erste Punkt, dass man tatsächlich erstmal Zahlen, Daten, Fakten ermitteln muss. Nicht großartig wissenschaftlich, sondern die einfachen Infos fehlen ja oft. Ne? Dass dann der Einkauf zwar weiß, welche Menge eingekauft wird, die Entsorgung weiß dann, wie viel Menge entsorgt wird. Und oftmals erlebt man dann, dass diese beiden Zahlen aber nicht zusammengeführt werden, dass man einfach mal eine Verhältniszahl ermitteln kann, wie viel Prozent, wie effizient ist der Prozess und wie viel Prozent werden weggeschmissen.
Und jetzt würde ich sagen, wer hier wirklich tiefer einsteigen will, der kann gern mit uns telefonieren oder einen Termin vereinbaren. Denn das Thema in einem Podcast wirklich so abzuhandeln, dass alle damit was anfangen können, dazu ist das Thema zu speziell. Aber wir stellen uns der Aufgabe und freuen uns auf den Dialog. Und wie immer ist natürlich die Erstberatung bei uns beiden gratis. Das heißt, wir sind gern im Dialog und schauen mal, wo das Problem liegt und wie wir helfen können.
Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. An dieser Stelle wieder, wie immer, der Appell, den Podcast zu abonnieren, den Podcast zu kommentieren, es überall zu finden, wo es Podcasts gibt, ob Apple, Spotify. Wir sind also über so eine Streaming-Plattform überall vertreten. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder mit einem spannenden Thema zum Thema Lackier- und Beschichtungstechnik. Bis dahin.
Bis dahin. Ja.